Kontext 21.
Dschihad und Judenhass über den neuen antijüdischen Krieg. Eine Sendung von Lilli Radonitsch und Alex Gruber. Die Sendung basiert auf einem Vortrag, gehalten von Matthias Künzel am 30. Jänner 2003 im jüdischen Gemeindezentrum in Wien.
Lassen Sie mich noch mit einem Satz ergänzend eingehen auf den heutigen Tag, 30. Januar 33, 2003. Man hätte es damals eigentlich wissen können, mit wem man es zu tun hatte. Denn der Antisemitismus von Adolf Hitler, den er permanent propagierte, primitiv und elementar, dieser Antisemitismus war eigentlich bekannt, aber gerade weil er so primitiv und so elementar war, wurde er vom übrigen europäischen Ausland von vielen belächelt, verspottet, niemals ernst genommen. Das heißt, das Neue und das Bösartige, was der Nationalsozialismus darstellte, wurde weder sorgfältig zur Kenntnis genommen, noch wirklich in seinem Wesen analysiert. Das sollte eigentlich eine Warnung sein. Nun sind wir spätestens seit dem 11. September erneut mit einem neuen Phänomen konfrontiert. Natürlich gibt es Menschen, die sich aus Verzweiflung das Leben nehmen. Das ist bekannt. Und es gibt auch Menschen, die aus bestimmten Motiven andere töten. Aber die Tatsache, dass Menschen sich ausschließlich das Leben nehmen, um hierdurch möglichst viele Zivilisten mit in den Tod zu reißen, das ist in der Tat ein neues Phänomen, das wirft neue Fragen auf, das verlangt auch neue Analysen. Und wenn ich mir anschaue, was in den letzten Wochen, so um die Jahreswende herum, in der Hinsicht an Anschlägen stattgefunden hat, ich will das kurz in Erinnerung rufen, Samstag, der 28.12. letzten Jahres, 3 perfekt getarnte Islamisten sprengen sich selbst und 57 andere, die sich im Regierungsgebäude von Grosny und der anliegenden Kantine aufhielten, in die Luft. Das waren keine Russen, das waren sogenannte Kollaborateure, die also mit den Russen in einer friedlichen Weise zusammenarbeiten wollten. Das waren Tschetschenen, die da getötet worden sind, die aber kooperationsbereit waren. Montag, den 30.12., Islamisten erschießen 3 amerikanische Ärztinnen und Ärzte in einem jemenitischen Baptistenkrankenhaus von Jibla. Dann im neuen Jahr, Samstag, der 4. Januar, südlich der algerischen Stadt Biskra töten Islamisten 43 algerische Soldaten, die sie zuvor in einen Hinterhalt gelockt hatten. Und dann einen Tag später, am Sonntag, den 5. Januar, im Abstand von 30 Sekunden, werden in einem Armenviertel von Tel Aviv 2 suizidale Massenmorde, der erste an einer überfüllten Bushaltestelle, der zweite 150 Meter weiter entfernt vor dem Geldwechselkiosk in einer belebten Fußgängerzone verübt. Wie üblich waren die Bomben mit Metallsplittern und mit Stahlkugeln gefüllt, um die Todesrate nach oben zu treiben. Die Menge an abgetrennten Körperteilen und die großen Entfernungen, in denen man sie noch fand, deutete, wie die New York Times berichtete, darauf hin, dass es ungewöhnlich massive Bomben waren. Insgesamt wurden 24 Israelis und Gastarbeiter aus Bulgarien, Ghana, Ukraine, Rumänien und China zerfetzt und hunderte weitere schwer verletzt. Zuerst bekannten sich zu diesem Anschlag der islamische Dschihad, dann auch die Hamas. Dann aber stellte sich heraus, dass es eine Untergruppe von Arafats Fatah war, namens Kateb al-Avda, die diese Morde geplant und ausgeführt hatte. Und es war natürlich klar am 5. Januar, 3 Wochen vor den israelischen Wahlen, dass dieser Anschlag also ein ganz klar kalkuliertes politisches Ziel verfolgte. Und in ihrem Flugblatt erklärte dann auch die Attentatsgruppe dasselbe, was vorher die Hamas auch schon erklärt hatte. Die Bemühungen einiger Palästinenserführer, zumindest unmittelbar vor den Wahlen mit den Massenmorden einzuhalten, um dem vielleicht eher palästinafreundlichen Kandidaten der israelischen Arbeiterpartei Amram Mitzner eine Chance zu geben, diese Bemühungen seien zu durchkreuzen. Nur der Dschihad erkämpfe den Sieg, mit anderen Worten, von derartigen Gruppen. Teile der Fatah, Hamas, islamischer Dschihad wird, wie auch schon früher bei den Wahlgängen, ganz bewusst im Sinne einer Strategie der Spannung auf einen Wahlsieg von Sharon hingearbeitet. Letzten Freitag feuerte dann die Hamas nochmal 10 Qassem-Raketen auf eine israelische Stadt am nördlichen Grenzbereich des Gazastreifens Und heute früh konnte dann in der Tat auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreiben, die Islamisten haben ihr Ziel, Sharon an der Macht zu halten, erreicht. Das heißt, wir haben es hier nicht zu tun mit Menschen, die in irgendeiner Form einen Dialog, eine friedliche Lösung wollen, sondern mit Menschen, die ganz gezielt eine Strategie der Spannung forcieren wollen. Es ist ja so, dass in Europa viele Menschen wirklich glauben, diese Attentäter handelten aus einer Emotion der persönlichen Verzweifeltheit heraus. Und sie würden sozusagen zu solchen Tätern, weil sie hoffnungslos seien. Das ist in der Tat eine ganz falsche Interpretation. Denn es gibt in der Welt tatsächlich viele Menschen, die hoffnungslos und verzweifelt sind. Aber die kommen doch nicht auf die Idee, aufgrund ihrer privaten Verzweifeltheit, sich inmitten von Schulbussen oder inmitten von Restaurants oder vor Diskotheken, wo viele Menschen versammelt sind, wie in diesem Raum hier, in die Luft zu sprengen. Und wenn ich mir anschaue, die testamentarischen Videos, die dann von diesen Attentätern am Schluss nochmal angefertigt werden, dann sehe ich in diesen Videoaufzeichnungen keine Verzweiflung, keine Hoffnungslosigkeit, sondern ich sehe einen Ausdruck von Stolz, von Begeisterung. Was also durchaus entspricht der Rhetorik der von Arafat eingesetzten Imame, dass man dann, wenn man möglichst viele Juden tötet, umso schneller ins Paradies kommt. Und außerdem ist es oftmals auch die ganz präzise Vorbereitung derartiger Anschläge, die eigentlich schon den Gedanken einer Verzweiflungstat als absurd erscheinen lässt. Wenn ich nochmal daran erinnern kann, im Oktober fand dieses schreckliche Attentat in Bali statt. Wie lief das ab? Die erste Bombe, die war etwas kleiner, die wurde also in eine Diskothek geschmuggelt, wo also die Menschen tanzten. Die ging dort hoch in der Diskothek. Was passierte? Das ist klar, alle rannten raus in Panik. Dort stand bereits ein Bus extra hingestellt, um Fluchtwege zu verbauen. Und dann, als die Menschen alle auf der Straße waren, ging erst die große Autobombe hoch, die dann 200 Menschen tötete. Das heißt, da wurde wirklich eine ganz gezielte Strategie der Maximierung von zivilen Opfern verfolgt. Und das spricht natürlich auch dagegen, dass es hier um individuelle Verzweiflungstaten sich handeln würde. Das heißt, wir haben also einerseits das Problem dieses Islamismus mit seinen spezifischen, schrecklichen, skrupellosen Kampfformen. Und wir haben zweitens das Problem, dass oftmals diese Anschläge in einer Weise interpretiert werden, die also praktisch eher den Opfern die Schuld gibt als den Tätern. So lösten die Anschläge des 11. September zumindest in Deutschland eine beispiellose Welle des Anti-Amerikanismus aus. Die islamistischen Massenmorde gegen Juden in Israel haben eher die Solidarität mit den Tätern verstärkt, während zur gleichen Zeit die Hitler-Scharon-Vergleiche, also die indirekte Form der Auschwitz-Leugnung, populär geworden sind. Und die zu Hunderten getöteten australischen Touristen in Bali haben, wie es scheint, die Quittung für den pro-amerikanischen Kurs der australischen Regierung erhalten, beziehungsweise wurden, wie die Frankfurter Rundschau schrieb, für die Zerstörung der heimatlichen Kultur durch das Touri-Business bestraft, während natürlich die Morde an tschetschenischen Zivilisten a priori den Russen zur Last gelegt worden sind. Mein Buch befasst sich mit diesem doppelten Problem. Erstens mit dem Islamismus als einer weltweiten, als einer massenhaften Rebellion, die mit dem Faschismus zwar nicht auf eine Stufe gestellt, wohl aber als dessen zeitgenössische Variante begriffen werden kann. Und zweitens mit der Ungeheuerlichkeit, dass die massenmörderische Praxis dieser Bewegung, insbesondere in der Linken, nicht prinzipiell kritisiert, sondern in Schutz genommen oder ihre Akteure gar als Bündnis- und Demonstrationspartner akzeptiert werden. Man kann diesen gegenwärtigen Islamismus nur im Kontext seiner etwa 70-jährigen Geschichte begreifen. Im Mittelpunkt meines Buchs steht deshalb die 1928 in Ägypten gegründete Organisation der Moslembrüder. Warum gerade diese Organisation? Weil die Moslembrüder für den modernen Dschihadismus das sind, was die russischen Bolschewiki für die kommunistische Bewegung des 20. Jahrhunderts gewesen waren, der ideologische Bezugspunkt und der organisatorische Kern, der alle nachfolgenden Tendenzen maßgeblich beeinflusst hat und bis heute inspiriert. Zum Beispiel hat niemand die Auffassungen der Al-Qaida-Funktionäre stärker geprägt als diese Moslembrüder. Die Schriften der führenden Moslembrüder Hassan al-Banna und Said Qutb haben den Islamismus an den Universitäten und Moscheen von Saudi-Arabien, Afghanistan, Sudan und anderswo geprägt. Und es sind die Moslembrüder von Palästina, die wir unter dem Namen Hamas kennen, die seit 2 Jahren mit ihrer Taktik der suizidalen Massenmorde die zweite Intifada dominieren. Es waren darüber hinaus die Moslembrüder, die Ende der 20er Jahre die Idee des kriegerischen Dschihads und die Todessehnsucht als ein Leitideal des Märtyrers für die Neuzeit entdeckten. Und das ist ein durchaus entscheidender Punkt, denn Islamismus bedeutet nichts anderes als orthodoxer Islam, also fundamentale, wortgetreue Koranauslegung plus Neuinterpretation des Dschihads als mörderischen Kampf gegen die Ungläubigen. Und diese Neuinterpretation des Dschihads-Begriffs war der Ausgangspunkt des Islamismus, ist bis heute sein Kennzeichen. 1938 machte der charismatische Gründer der Moslembrüder, Hassan al-Banna, erstmals auch die Öffentlichkeit mit einem Aufsatz unter der Überschrift »Die Todesindustrie« mit seiner Dschihad-Interpretation vertraut. Und dies war eine Interpretation, bei der das Wort Todesindustrie nicht den Horror beschreibt, sondern das Ideal. Ich zitiere al-Banna: »Derjenigen Nation, welche die Industrie des Todes perfektioniert und die weiß, wie man edel stirbt, gibt Gott ein stolzes Leben auf dieser Welt und ewige Gunst in dem Leben, das noch kommt.« Diese in den 30er Jahren erstmals praktizierte Dschihad-Mobilisierung war mit einem antisemitischen Impuls von Anfang an verquickt. Der Durchbruch dieses antisemitischen Impulses in Ägypten hing aber ebenfalls mit 2 Entwicklungen außerhalb Ägyptens zusammen. Erstens mit der Politik des Nationalsozialismus, deren Auslandsorganisation auf die ägyptische Entwicklung Einfluss nahm, und zweitens mit der jüdisch-muslimischen Konfrontation in Palästina, die der engste Verbündete der Nazis, der Großmufti von Jerusalem, Armin el-Husseini, im Sinne seiner Geldgeber aus Deutschland zuzuspitzen verstand. Ich fange an 1928. Der Gründungsmythos der Moslembrüder besagt, dass es 6 Arbeiter waren, der Suez Canal Company, die zusammen mit dem Prediger Hassan al-Banna diese Organisation aus dem Boden stampfen. Das ist schon mal ein sehr wichtiger Punkt. Ägypten war ein relativ industrialisiertes Land durch den Suezkanal und es waren eben praktisch Menschen aus dem Proletariat, die also jetzt diese Moslembrüder gegründet hatten. Die Moslembrüder entstanden zur selben Zeit wie der europäische Faschismus und sie waren natürlich wie dieser auch eine Antwort auf die Weltwirtschaftskrise. Und sie entwickelten sich in diesem Kontext zur ersten städtisch verankerten islamischen Massenbewegung und Sozialbewegung. Sie verfügten im Jahre 1948 über 500.000 Mitglieder alleine in Ägypten und konnten zur gleichen Zeit nochmal 500.000 mobilisieren als Sympathisanten. Was war jetzt die Programmatik dieser neuartigen islamischen Organisation? Das politische Programm war an Koran und Faschismus gleichermaßen angelehnt. Natürlich galt das Führerprinzip. Man forderte die Abschaffung aller Parteien, wobei der Hauptfeind die kommunistische Partei war. Man forderte eine organische Staatsordnung anstelle der parlamentarischen Demokratie, also eine Rechtsordnung auf Basis der Scharia und das Kalifat, also das heißt ein gesamtislamisches Staatswesen, das von einem Führer als Stellvertreter Allahs geleitet wird. Das ökonomische Programm, ihre ökonomische Antwort auf die Krise, war ebenfalls relativ stark den sonstigen faschistischen Krisenlösungsversuchen angenähert. Man propagierte also die Abschaffung von Zins und Profit zugunsten einer egalitären Arbeitsdiktatur. Man propagierte die Interessensgemeinschaft von Arbeit und Kapital, weswegen natürlich gewerkschaftliche Ansätze bekämpft worden sind, während man mit dem Finanz- und Zinskapital die als mysteriös und abstrakt wahrgenommenen Seiten des Kapitalismus zur Ursache allen Übels erklärte, wurden dann die ganz konkret erscheinenden Momente, nämlich die Maschine, die Fabrik und vor allem die in Deutschland so bewunderte Arbeitsdisziplin von den Moslembrüdern glorifiziert. Aber dieser ökonomische Aspekt und dieser politische Programmpunkt, das war nicht das Entscheidende. An erster Stelle der Moslembrüder stand der kulturelle Kampf gegen alle sinnlichen und materialistischen Versuchungen der kapitalistischen und der kommunistischen Welt. Genau das waren und das sind die Moslembrüder in ihrem Kern, eine Gemeinschaft eifernder Männer, die in erster Linie das nach ihrer Koranauslegung sexuell und sinnlich Verbotene verhindern will. Ihre Handschrift offenbarte sich am eindeutigsten immer dann, wenn sie die stets mit jüdischem Einfluss in Verbindung gebrachten Nachtclubs, Bordelle und Filmtheater ihrer Städte in Schutt und Asche legten, was in periodischen Abständen auch geschah. Es war kein Zufall, dass in Moskau ein Musicaltheater überfallen worden ist, weil man im islamistisch regierten Tschetschenien natürlich jede Art von Theater verboten hatte sofort. Das war also sozusagen ein Verstoß gegen die islamistische Auslegung des Korans. Oder es war kein Zufall, dass man in Bali sich eine Diskothek ausgesucht hatte, weil das Tanzen als Sünde gilt. Selbst in Ägypten ist das im staatlichen Fernsehen verboten, Ballettvorführungen zu zeigen, Tanzaufführungen zu zeigen, weil dies sozusagen dem Sittengefühl der islamistischen Bevölkerung widersprechen würde. Und auch die letzten Autobomben in Kabul, die immer hochgingen vor TV-Geschäften oder Videogeschäften, das war auch kein Zufall, weil ja über diese Videos dieser schmutzige Einfluss der restlichen Welt auf die Muslime einwirken könnte. Vor etwa 2 Wochen fanden dann in Pakistan also richtige Verbrennungen statt. Das waren richtige Scheiterhaufen, bestehend aus CD-Kassetten und Videokassetten. Und natürlich liegt auch in diese Richtung das, was passierte, als in Nigeria die Miss World-Wahl stattfinden sollte, als dann eine afrikanische Journalistin eigentlich sehr freundlich schrieb, Mohammed hätte an diesen schönen Damen gewiss seinen Gefallen gehabt. Er hätte vielleicht eine der Schönheiten zu seiner Frau genommen. Das ist ja eigentlich keine Beleidigung, aber es wurde als apostatisches Vergehen praktisch aufgefasst und es wurden 200 Menschen in den anschließenden Pogrom gegen Christen in Nigeria getötet. Also das heißt, wir haben es hier tatsächlich mit einer ganz besonderen Programmatik zu tun, die natürlich in erster Linie darauf basiert, dass man eine Abwehrschlacht führt gegen die Forderung nach Gleichstellung der Frau. Das ist natürlich etwas, was da immer mit hintersteckt. In den 20er Jahren war es in Ägypten durchaus so, dass die Befreiung der Frau vom islamischen Inferioritätspostulat die ersten Fortschritte gemacht hatte. Es gab also eine ägyptische Frauenunion, eine Frauenrechtsunion und die Vorsitzende dieser Vereinigung, Huda Sharawi, hatte also in den 20er Jahren demonstrativ ihren Schleier abgelegt und ins Meer geworfen. Und gegen diese Emanzipationsbewegung formierten sich die Moslembrüder insofern als eine Sammelbewegung zur Wiederherstellung der patriarchalen Dominanz, wobei sie sich auf den Koran berufen konnten. Und im Koran kann man eben die Sure finden, die besagt, dass der Mann über der Frau steht, dass die Frau also der Acker ist, der jederzeit den Samen empfangen muss und dass Frauen, die also da rebellisch irgendwie sind, geprügelt gehören. Und wenn man den Koran also so wörtlich auslegen will, hat man natürlich als Mann entsprechende Privilegien. Die Frauen durften also dann unter islamistischen Einfluss natürlich nur in undurchsichtiger Ganzkörperverkleidung, also die Wohnung verlassen und Scheidungen wurden strikt abgelehnt, Polygamie für Männer erlaubt und so weiter und so fort. Neben diesem Punkt, dass man also praktisch die Befreiung der Frau verhindern wollte, war die zweitwichtigste antikoloniale Abwehrschlacht, die die Moslembrüder führten, eine Abwehrschlacht gegen die kartesianische Selbstgewissheit des Bewusstseins, also gegen das Konzept von Vernunft. Es geht darum, dass nach dem islamistischen Verdikt Wissen und wissenschaftliche Erkenntnis nicht von der Vernunft herrühren kann, sondern nur von Allah und von dem, was er im Koran offenbart hat. Wenn ich also mehr wissen will, muss ich den Koran gründlicher lesen. Das ist die einzige Quelle von Wissen, die sozusagen zugelassen ist. Der westliche Imperialismus wurde und wird deshalb weniger als ein ökonomischer oder politischer Angriff, sondern in erster Linie als eine intellektuelle Invasion in die Welt des Islam wahrgenommen. Skepsis, das Prinzip der Vermutung, das wird bekämpft aus guten Gründen. Wenn ich also skeptisch an den Koran herangehen würde, würde ich eben die Suche nicht mehr wörtlich nehmen können. Wenn ich aber von vornherein jeden Gedanken an Skepsis oder dem Prinzip der Vermutung unterbinde, dann habe ich vielleicht eine Chance, diese fundamentalistische Auslegung des Korans durchzusetzen. So viel zu einigen der wesentlichen programmatischen Ausgangspositionen, mit denen die Moslembrüder 1928 gegründet worden sind. Und ich fasse nochmal zusammen. Ja, es ist wahr, die Moslembrüder waren eine Reaktion auf Krise und auf Kolonialismus, aber es war eine religionsfaschistische, eine anti-emanzipatorische, eine anti-individualistische und eine anti-feministische Alternative. Zu diesem Zeitpunkt, Ende der 20er Jahre, trat der Antisemitismus zwar noch nicht offen zutage, aber er war bereits als eine Denkstruktur, die alle Erscheinungen des Lebens binär kodiert, vorhanden. Überall schien das bedrohte Gute, nämlich das gläubige Leben in seiner allerursprünglichsten Form, in einem existenziellen Kampf gegen das Böse zu stehen, nämlich den schlimmen Einflüssen von außen. Entweder eigener Untergang oder Vernichtung des Bösen, sei es nun Kommunisten, Hedonisten, der Westen oder die Suez Candle Company. Gleichzeitig wurde mit der Konstruktion von wesenhaft bösen Feindgruppen das eigene Kollektiv, die eigene Gruppe, als eine homogene und an sich harmonische Wir-Gemeinschaft imaginiert und so eine Art von Opfermythos konstruiert. Sie sind unser Unglück. Alles wäre gut bei uns, wenn es sie nicht gäbe. Also das ist das, was ich so als eine antisemitische Denkstruktur bezeichne. Wie sah es nun mit den Nazis aus? Wir wissen, dass sie in Deutschland noch nicht an der Macht waren Ende der 20er Jahre, aber in Ägypten war eine Landesgruppe der NSDAP bereits aktiv, die geleitet worden ist von Alfred Hess, dem Bruder des späteren Hitler-Stellvertreters Rudolf Hess. Und insofern war diese Landesgruppe unter prominenter Leitung. Aber dennoch ging es dieser Gruppe der NSDAP in Ägypten überhaupt nicht gut. Warum? Weil in den 20er Jahren die Juden in Ägypten eine außerordentlich geachtete und geschützte Gruppe des öffentlichen Lebens darstellten. Sie besaßen Mandate im Parlament, sie waren am Königspalast angestellt, sie besetzten bedeutende Posten in Wirtschaft und Politik. Und auch die ägyptische Bevölkerung war den Juden günstig gestimmt. Insofern hatten die Nazis also ihre Sorgen, wie sie den eigenen Judenhass dort in Ägypten verbreiten konnten. Zudem war es so, dass auch die zionistische Bewegung ursprünglich in Ägypten ja, ganz unbefangen begegnete. Es gab da kein a priori Hass oder so etwas. 1933 erlaubte zum Beispiel die ägyptische Regierung, dass 1000 neue jüdische Einwanderer in Port Said zur Weiterfahrt nach Palästina landen konnten. Das heißt, auch in der Hinsicht konnte sozusagen die NSDAP-Propaganda, die ja schon, also Hitler hat schon 25 in Mein Kampf den Zionismus als organisiertes Verbrechertum denunziert, sie waren also massiv antizionistisch, die Nazis, eingestellt. Auch da hatte die NSDAP-Ortsgruppe ihre Schwierigkeiten. So viel zur Situation der Nazis. Der letzte Punkt, Palästina in dieser Zeit, 28, 29, dort war bereits der Mufti von Jerusalem, Amin el-Husseini, die wichtigste politische und vor allen Dingen religiöse Autorität. Ich betone das Religiöse, weil in diesen Gesellschaften auf Clanstrukturen aufgebaut, sich um die Religion sozusagen die Menschen scharten. Der Mufti konnte bestimmen, was in den Moscheen gepredigt wird. Und er konnte auch bestimmen, wenn jemand seinem Kurs nicht folgen würde, dass der aus der Moscheegemeinschaft ausgeschlossen wird. Insofern hatte er einen sehr großen Einfluss, zumal natürlich in der weitgehend analphabetisierten Bevölkerung die Predigten, die der Imam in den Moscheen fast die einzige Informationsquelle gewesen sind. Und dieser Mufti war bereits lange vor dem Machtantritt der Nazis ein glühender, ein fanatischer Antisemit, Man merkte das an den von ihm ausgelösten Pogrom von 1929, als 133 autochthone Juden aus ihren Häusern gezerrt und einfach erschlagen worden sind. Autochthone Juden heißt, es waren keine Juden, die mit den Zionisten ins Land kamen, sondern Juden, die in Hebron oder Jerusalem seit Hunderten von Jahren gelebt hatten. Und dass der Mufti sich die ausgesucht hatte, macht nochmal deutlich, dass es ihm nicht um irgendein Signal des antizionistischen Aufstandes ging, sondern einfach um ganz elementaren Antisemitismus. Natürlich waren es die Auswirkungen der britischen Kolonialpolitik, die die Islamisten als Widerstandsbewegung gegen die kulturelle Moderne ursprünglich hervorgebracht hatten. Dennoch wurde der Dschihad dieser Moslembrüder nicht an erster Stelle gegen die Briten geführt und auch nicht an erster Stelle gegen die Franzosen und auch nicht an erster Stelle gegen die ägyptische Elite, die mit den Briten paktierte, sondern die Dschihad-Bewegung der Moslembrüder nahm fast ausschließlich den Zionismus und die Juden in ihr Visier. Nicht als eine antikoloniale, sondern als eine antijüdische Bewegung wurden die Moslembrüder zu einer Massenorganisation. 1936 hatten sie 800 Mitglieder, 1938 waren es 200.000. Und dazwischen lag nur eine einzige Kampagne, nämlich ihre große Mobilisierungskampagne gegen Juden und Zionisten. Auslöser war der 1936 vom Mufti von Jerusalem initiierte Aufstand in Palästina. Nieder mit den Juden, Juden raus aus Ägypten und Palästina, lauteten die Parolen der Massendemonstration, die die Bruderschaft daraufhin in den ägyptischen Großstädten organisierte. Auf Flugblättern rief sie zum Boykott jüdischer Waren und Geschäfte auf. In ihrer Zeitschrift Al-Natir wurde eine regelmäßige Kolumne mit der Kopfzeile »Die Gefährlichkeit der Juden von Ägypten« etabliert. Und aus dieser Kopfzeile, darunter wurden dann also die Namen und Adressen von jüdischen Geschäftsinhabern oder von Besitzern angeblich jüdischer Zeitungen aus aller Welt veröffentlicht und natürlich alles Böse vom Kommunismus bis zum Bordell auf die jüdische Gefahr zurückgeführt. Man hört es sofort heraus, dass viele Aktionsmuster und rhetorische Muster dieser Kampagne von den Nazis direkt entlehnt waren, die ja inzwischen eine ganz ähnliche Kampagne in Deutschland praktisch immer vorantreiben konnten. Dieser Antisemitismus der Moslembrüder, der speiste und erspeist sich aber nicht allein aus diesen europäischen und deutschen Einflüssen, sondern er entstand auch sehr massiv aufgrund spezifisch islamischer Einflüsse. Denn erstens galt Palästina den Islamisten als ein muslimisches Einflussgebiet, Dar al-Islam, in welchem Juden nicht ein einziges Dorf regieren durften, geschweige denn einen eigenen jüdischen Staat. Das heißt, da konnte man also an einer orthodoxen Auslegung des Korans ansetzen und sagen, das darf nicht sein. Insofern waren diese ideologischen Hintergründe, die die Religion bereitstellt, von großer Bedeutung. Und letztendlich ist ja auch im Koran an vielen Stellen zu lesen, dass die Juden die die schlimmsten Feinde der Gläubigen sein, und auf so etwas konnte dann auch immer wieder verwiesen werden. Das heißt, man muss sehen, dass also es nicht nur der europäische Einfluss war, sondern dieser Antisemitismus, der so wirklich hochkochte innerhalb weniger Jahre, von 36 bis 38. Und ich hatte ja am Anfang geschildert, wie in den 20er Jahren die Situation anders eigentlich war in Ägypten, dass der sich sozusagen dann auch auf derartige ideologische Elemente stützen konnte. Wobei, man muss auch dazu sagen, das ging alles nur schrittweise. Also die Imame in den Moscheen Kairos, die waren anfangs gar nicht dafür, dass die Moslembrüder da predigen durften. Es gab richtige Krawalle, um die Moslembrüder da rauszuhalten. Es ging alles sozusagen so nach und nach in der ägyptischen Gesellschaft in diese Richtung voran. Inzwischen waren die Nazis in Deutschland an der Macht. Sie waren nicht nur Stichwortgeber für die Moslembrüder, sondern die Nazis, die griffen tatsächlich nun auch in Ägypten selber aktiv ein. Was nahe liegt, weil Ägypten eine bedeutende Macht war, Suezkanal, also das weitentwickelste arabische Land. Die Nazis wollten da gerne mehr Einfluss gewinnen. Allerdings war das am Anfang schwer. Genau vor 70 Jahren, als Hitler an die Macht kam, entstand in Ägypten eine massive antinazistische Bewegung, eine Boykottbewegung. Es war eine antideutsche Boykottbewegung. Produkte aus Deutschland wurden boykottiert. Es wurden vor allen Dingen die Filme aus Deutschland boykottiert. Mit militanten Aktivitäten wurde verhindert, dass auch nur ein einziger deutscher Film gezeigt werden konnte. Es wurde ein Komitee gegen den deutschen Antisemitismus in Ägypten gegründet. Es gab wirklich sehr viele Aktivitäten. Und als dann die Nazis 1934 in Ägypten sich entschieden, mal eine Broschüre auf Arabisch zu veröffentlichen, Titel Die Juden in Deutschland, um ihren Antisemitismus sozusagen in Ägypten zu verkaufen, wurden sie verklagt wegen Anstachelung zum Rassenhass. Das war die Stimmung in der ägyptischen Gesellschaft. Und die Klage kam auch durch, das heißt, diese Broschüre, die wurde verboten. Das war nun aber für die Nazis in Berlin sozusagen eine Art von Provokation, eine Herausforderung. Und jetzt nahm man das in Berlin äußerst ernst. Man musste jetzt in einem zweiten Prozess die ganze Geschichte umkehren, in einem zweiten Prozess den Sieg davon tragen und in Ägypten durchsetzen, dass also rigidester Antisemitismus verbreitet werden darf. Was hat man gemacht? Man hat sich in Berlin zusammengesetzt, das Goebbels-Ministerium und das Auswärtige Amt, und eine Strategie gemeinsam entwickelt. Das Mittel war eindeutig. Ägypten war abhängig von dem Export von Baumwolle. Deutschland hatte gedroht, dass es also die Baumwolle aus Ägypten nicht mehr abnehmen würde, wenn jetzt erneut die Nazis in Ägypten so eine Schlappe erleiden müssten. Und auf dieser ganz simplen ökonomischen Erpressung basierte dann sozusagen auch die Politik, die dazu führte, dass die Nazis tatsächlich im zweiten Durchgang ihre antisemitische Broschüre in Ägypten verbreiten konnten. Das Gericht hat in der zweiten Instanz entschieden, dass das dann doch legal sei. Das will ich nur als ein Beispiel anführen dafür, wie dann auch von der Nazi-Seite unmittelbar in Ägypten Einfluss genommen worden ist. Das Ganze ging im Völkischen Beobachter unter der Überschrift der Judenprozess von Ägypten über die Bühne. Das machte also richtige Schlagzeilen. Das war damals ein fester Topos, der Judenprozess von Ägypten, den dann doch die Nazis gewonnen hatten. So viel zu den Nazis. Jetzt zu Palästina, dem dritten Schauplatz. Inzwischen waren die deutschen Nazis auch in Palästina engagiert. Seit 1937 wurde der Mufti von Jerusalem von Berlin aus mit Geld und mit Waffenlieferungen unterstützt. Und da muss ich doch nochmal auf eine Besonderheit dieser palästinensischen Situation hinweisen, die zumindest im bundesdeutschen Kontext also sehr stark vernachlässigt worden ist. Ich weiß nicht genau, wie das in der österreichischen Literatur aussieht und im öffentlichen Bewusstsein. Es ist so, dass auch in Palästina ursprünglich der Zionismus nicht so durchgängig als etwas absolut Feindseliges empfunden worden ist. Es gab zum Beispiel Anfang der 20er Jahre richtige Unterschriftenlisten von Dorfscheichs, in denen drin stand, hört auf mit dem Antizionismus. Weil man natürlich auch die Chance sah, die Zionisten aus Europa brachten neue Technologien mit, wie man also Gelände entsumpfen kann. Sie brachten also einen gewissen Wohlstand in das Land. Sie versprachen, den Abstand zwischen Okzident und Orient zu verkleinern. Sie waren also eigentlich auch eine große Bereicherung. Und diese unterschiedlichen Haltungen gegenüber dem Zionismus, die drückten sich damals in bestimmten Clan-Strukturen aus. Die Gesellschaft Palästinas war Clan-orientiert, das heißt, es gab also Großfamilien, die das Sagen hatten. Und eine der Großfamilien war ganz massiv antisemitisch orientiert. Das war der Clan der Husseinis und ihr prominentester Vertreter war Amin al-Husseini, der Mufti. Und die andere Großfamilie in Palästina, das waren die Naschashibis. Zum Beispiel Raghib Naschashibi, ihr Vorstand sozusagen, war Bürgermeister in Jerusalem. Sein Stellvertreter war ein Jude, das war ganz selbstverständlich. Und diese Naschashibis versuchten in den ganzen 30er Jahren eine andere Politik zu fahren als der Mufti. Sie wollten auf Juden nicht nur schießen, sondern auch mit ihnen reden. Sie waren nicht unbedingt die engsten Freunde des Zionismus, aber sie wollten eine Art friedlichen Ausgleich herbeiführen, sowohl gegenüber den Briten als auch gegenüber den Zionisten. Und das war eben das, was den Mufti natürlich maßlos ärgerte. Als dann dieser palästinensische Aufstand 1936 begann, da hat der Mufti, da haben die Husseinis diese Unruhen in Palästina genutzt, um vor allen Dingen die Naschashibis zu töten. Das heißt, da wurden reihenweise Anhänger der Naschashibis umgebracht, weil sie eine andere Haltung gegenüber den Juden und den Zionisten eingenommen hatten. Um den Ashkenazi zu zitieren, Abraham Ashkenazi, der Mufti schaltete bewusst mit äußerster Härte seine Gegner innerhalb des palästinensischen Lagers aus. Der palästinensische Aufstand von 36 bis 39 war auch ein Angriff auf die Gegner des Mufti. Innerhalb des palästinensischen Lagers ist es zu mehr Mord und Totschlag gekommen als gegen Juden und gegen Briten. Das heißt, man muss sich diese Konfrontation, diesen bürgerkriegsähnlichen Zustand in Palästina vor Augen halten, um zu ermessen, welche Bedeutung jetzt die Nazi-Politik spielte, die natürlich einseitig den Mufti unterstützte mit Geld und Waffen. Und der Mufti hat später auch erklärt, dass er den Aufstand, den sogenannten Aufstand, gar nicht hätte so lange aufrechterhalten können, ohne diese Nazi-Hilfen aus Berlin. Zweitens muss man sehen, dass in dieser Auseinandersetzung 1936 bis 1939 die Moslembrüder, der Islamismus in Ägypten, ebenfalls eindeutig und massiv nur für den Mufti Partei nahmen. Man verbreitete Flugblätter, in denen es hieß, dass man also die Naschashibis im Namen Allahs töten dürfe. Das heißt, hier hatte sozusagen von zwei Seiten der Mufti bei seinem Versuch, die Naschashibis, die moderate Linie der palästinensischen Bewegung zu töten, zu zerschlagen, diese beiden Stützen an seiner Seite. Ich fasse auch das Jahr 36 nochmal zusammen. Wir haben also auf der einen Seite diese erste Dschihad- und Märtyrermobilisierung in Ägypten, in den großen Städten. Man hat also Einschreibungen, wer jetzt nach Palästina will und dort also auch sterben will im Kampf gegen die Juden und so weiter und gegen die Naschashibis. Jetzt hatte die antisemitische Denkstruktur, von der ich vorhin sprach, ihr am meisten geeignetes Objekt gefunden und sich in derartigen antijüdischen Pogromen ausgetobt. Es gab keine Identität zwischen Moslembrüdern und Nazis, dennoch wirkten jetzt Islam und Nationalsozialismus gut zusammen in Palästina, Kooperation mit dem Mufti oder auch in Ägypten. Und natürlich setzten sich später sowohl der Mufti als auch die Moslembrüder für den Sieg der Nazis im Zweiten Weltkrieg massiv ein. Erst nach dem 8. Mai 1945, nach dem Zweiten Weltkrieg, erreichte die ideologische Annäherung der Moslembrüder an den Nationalsozialismus seinen Höhepunkt. Im November 1945 kündigte sich die Verschiebung des antisemitischen Zentrums von Deutschland in die arabische Welt bereits an. In diesem Monat verübten die Moslembrüder in Kairo und Alexandria, also ein halbes Jahr nach Auschwitz, die größten antijüdischen Pogrome in der Geschichte Ägyptens. Demonstranten fielen aus Anlass des Jahrestages der Balfour-Erklärung in die jüdischen Viertel Kairos ein, plünderten dort Häuser und Geschäfte, verwüsteten die Synagogen, steckten sie in Brand. Es wurden 6 Menschen getötet, Hunderte verletzt. Einige Wochen später gingen die Zeitungen der Islamisten in Ägypten, ich zitiere, zum Frontalangriff auf die ägyptischen Juden als Zionisten, Kommunisten, Kapitalisten, Blutsauger, Waffen- und Mädchenhändler oder ganz generell als zersetzendes Element aller Staaten und Gesellschaften über, wie Gudrun Krämer in ihrer Studie Die Juden in Ägypten schreibt. Ja, wir haben also ganz kurz nach Auschwitz derartige Pogrome in Ägypten, doch das war nicht alles, denn ein Jahr später, 1946, sorgten die Moslembrüder dafür, dass der als Kriegsverbrecher gesuchte Mufti von Jerusalem, Amin el-Husseini, ein enger Freund Heinrich Himmlers inzwischen, dass der in Ägypten Exil bekam und eine neue politische Wirkungsstätte erhielt. Da muss ich auch ganz kurz ausholen, es ist so, der Mufti, der musste 1937 inmitten dieses Aufstandes Palästina verlassen, war kurz im Libanon, ging dann, um den pro-deutschen Putsch im Irak zu unterstützen, nach Bagdad. Dieser Putsch wurde von den Briten niedergeschlagen. Von Bagdad aus floh er nach Deutschland und hatte sozusagen in Berlin Exil zwischen 1941 und 1945. Der Mufti war ein brennender Anhänger des Nationalsozialismus. Er hat zum Beispiel die SS-Division der Moslems in Bosnien aufgebaut, die SS-Division, die albanische Skanderbeg-Division in Albanien aufgebaut. Das heißt, es war völlig klar, dass eigentlich der Mufti vor dem Nürnberger Prozessen hätte also als Angeklagter auftreten müssen. Er wurde als Kriegsverbrecher auch gesucht von Jugoslawien besonders, von Großbritannien und von den USA. Aber die arabische Welt und vor allen Dingen die Moslembrüder in Ägypten versuchten, ihn zurückzubekommen, straffrei. Und machten in der Hinsicht großen Druck. Auch die arabische Liga schloss sich dieser Kampagne an. Schließlich gelang es diesem Mufti, ist aus Frankreich, wo er so eine Art Edelasyl genoss, abzuhauen und sich in Ägypten, wo ihm dann das Exil angeboten worden war, niederzulassen. Es war noch mehr, der Mufti bekam sofort von den Moslembrüdern angeboten, die Stelle eines stellvertretenden Führers der Moslembrüder von Palästina. Das heißt, er wurde auch sofort politisch rehabilitiert. Und man muss sagen, dass mit dieser Rehabilitierung des bedeutendsten, bekanntesten muslimischen Führers der damaligen Welt natürlich auch automatisch der Nationalsozialismus und dann Antisemitismus ein Stück weit rehabilitiert worden sind. Jedenfalls strömten dann nach 1946 scharenweise Nazis, die in Europa gesucht worden sind, in die arabische Welt, um eben entweder an der Agitation und Propaganda gegen Juden weiter ihre Missionsarbeit zu leisten oder aber sich an dem Bau von ägyptischen Raketen zu beteiligen, die dann also Israel zerstören sollten. Die Protokolle der Weisen von Zion, das übelste antisemitische Schmähwerk, wurde dann in der arabischen Welt seit Ende der 40er Jahre verbreitet, wobei auch die späteren Staatspräsidenten Ägyptens, Gamal Abdel Nasser und Anwar as-Sadat, diese Verbreitung der Protokolle der Weisen von Zion stark förderten. Klammer auf, beides waren ursprünglich Mitglieder der Moslembrüderschaft, Klammer zu, und insofern sozusagen auch diese Tendenz eines nazihaften Antisemitismus verstärkten. Was haben aber jetzt diese beiden Dinge, die ich gerade aufgelistet hatte, massive antisemitische Pogrome 1945, Ende 45 und die Rehabilitierung des Mufti 1946, was hatte das inhaltlich signalisiert? Beides demonstrierte, dass der Islamismus die Vernichtung der europäischen Juden im Zweiten Weltkrieg entweder ignorierte oder aber rechtfertigte. Und die Folgen dieser Einstellung sind immens und sie bestimmen meines Erachtens bis heute den arabisch-jüdischen Konflikt. Denn es ist ja klar, solange der Islamismus die Shoah als ein Unrecht leugnet, wird er immer damit fortfahren, die Rückendeckung, die Gründung Israels erfuhr, 1947 bei den Vereinten Nationen, als ein Komplott der westlichen und der kommunistischen Welt gegen das Arabertum sozusagen aufzufassen. Und das war die Position des Führers der ägyptischen Moslembrüder, Hassan al-Banna. Er erklärte den Beschluss der Vereinten Nationen zu einem internationalen Komplott, ich zitiere, ausgeführt von den Amerikanern, den Russen und den Briten unter dem Einfluss des Zionismus. Das heißt, 2 Jahre nach Schließung der Vernichtungslager in Europa behauptete der Islamismus, dass also jetzt die Juden sozusagen eine Weltverschwörung anleiteten, anzettelten, und damit fand eine Wahnidee, die in Deutschland seit dem 8. Mai unterdrückt war, Gott sei Dank, jetzt plötzlich in der arabischen Welt, also sozusagen ein ganz wirkungsmächtiges Exil. Ich fasse auch nochmal diese Zeitetappe kurz zusammen. 1947, 48 erwies sich meines Erachtens die welthistorische Bedeutung der Verbindung zwischen den Moslembrüdern und dem Mufti, als unter dem Einfluss des Mufti dieser Teilungsplan der Vereinten Nationen in der arabischen Welt nicht nur abgelehnt worden ist, sondern sogar unmittelbar zum Krieg gegen Israel übergegangen wurde. Es gab durchaus Versuche von moderaten arabischen Politikern, dem Mufti zur Akzeptanz eines Teilstaates für Palästina zu gewinnen, aber diese Versuche schlugen fehl. Der Mufti war von der Nazi-Variante des Antizionismus beseelt. Diese beiden Voraussetzungen zeichnen heute auch den Islamismus aus, egal ob in Indonesien, in Ägypten, in Russland, in Pakistan oder in Palästina. Nämlich erstens, dass der Holocaust geleugnet oder befürwortet wird. Und zweitens, dass die Weltverschwörungstheorie, die die Nazis sozusagen auszeichnete, übernommen wird. Das sind eigentlich 2 zentrale Pfeiler des ganzen islamistischen Kontextes. Wie dies genau formuliert wird, zeigt sich exemplarisch an der Charta der Hamas, die 1988 verabschiedet worden ist. Was steht da drin? Erstens, die Hamas schreibt dort: Wir sind die Moslembrüder von Palästina und die Moslembruderschaft ist die wichtigste islamische Bewegung der Gegenwart in der Welt. Sie schreiben zweitens in ihrer Charta, dass jeder Kompromiss mit Juden oder mit Israel verboten sei, bekämpft werden müsse, dass nur der Dschihad das Ziel erkämpfe und Verhandlungen mit israelischen Politikern also reine Zeitverschwendung seien. Wobei diese Festlegung gegen jede friedliche Lösung natürlich auch Konsequenzen hat für die Palästinenser, die einen friedlichen Weg einschlagen wollen. Und das ist wiederum ein Punkt, der doch auch sehr bemerkenswert ist. Es gibt eine Studie zum Beispiel von einem palästinensischen und einem israelischen Wissenschaftler, die untersucht, wie viele Palästinenser während der ersten Intifada ab 1987 bis 1992 als Kollaborateure getötet worden sind. Also getötet worden sind, weil sie zum Beispiel mit Israel anders verfahren wollten als sozusagen über Anschläge. Die Zahl, die diese Studie dann sehr akribisch ermittelt, lautet 942. Und da sehen wir erneut, dass sich im Grunde das Muster dieses ersten arabischen Aufstandes von 1936 bis 1939 wiederholte, nämlich dass man wirklich alle diejenigen, die eigentlich eine friedliche Lösung anstrebten, umgelegt hat. Und es ist kein Zufall, dass sich die Hamas-Charta auch ganz positiv auf diese Auseinandersetzung von 1936 und damit auf den Mufti bezieht. Das war also der zweite Punkt gegen jeden Kompromiss. Der dritte Punkt der Hamas-Charta besagt, wir sind die universalistische Bewegung gegen den Weltzionismus. Weltzionismus ist das, was die Nazis Weltjudentum nannten. Und die Hamas versteht sich als universalistische Bewegung. Im Moment ruft sie auf zu Selbstmordattentaten gegen Amerikaner, falls sie im Irak einen Wechsel der irakischen Führung herbeiführen wollten. Dann viertens wird in dieser Grundsatzerklärung tatsächlich ein eliminatorischer Antisemitismus propagiert. Wofür sind die Juden alles verantwortlich? Erstens schreibt die Charta der Hamas für die französische Revolution. Zweitens sind die Juden verantwortlich für den Ersten Weltkrieg. Das war für sie nur ein Trick, um die Balfour-Erklärung zu kriegen. Drittens haben die Juden den Zweiten Weltkrieg produziert, ja, damit sie am Schluss Israel bekommen. Viertens haben die Juden den UN-Sicherheitsrat geschaffen und überhaupt die Vereinten Nationen, um über ihre Mittelsmänner die Weltherrschaft zu erringen. Ja, dann haben die Juden natürlich das Rauschgift weltweit verbreitet und die Familien weltweit zersetzt und die Ordnung insgesamt gestört. Man hat das Gefühl, wenn man diese Charta der Hamas liest, dass die Autoren dieser Charta beim Abfassen ihres Textes die Protokolle der beiden von Zion direkt neben sich aufgeschlagen liegen hatten und sozusagen daraus abgeschrieben hatten. Und das wird dann auch am Schluss, ich glaube, es war Artikel 32 der Charta der Hamas, ganz offen erklärt, die Protokolle der Weisen von Zion werden angesprochen und als ein authentisches, durch die Wirklichkeit bestätigtes Dokument interpretiert. Das sind die Dinge, die die Charta der Hamas ausführt. Und ich glaube, dass dieser Aspekt sozusagen die Juden nun tatsächlich zum Weltübel, zum Grundbösen der Welt zu erklären, dass das schon einen sehr wichtigen Hinweis gibt auf die Motivation, die solche suizidalen Massenmörder dann antreibt. Der sehr renommierte Erforscher des Holocaust in Israel, Yehuda Bauer, hat es so formuliert: Die Sprache des Islamismus ist klar und deutlich genozidal. Eine Wiederholung des Massenmordes an den Juden wird angestrebt, das ist schwarz auf weiß nachzulesen. Zitat Ende. Natürlich meinte auch jetzt Yehuda Bauer keine Wiederholung im wörtlichen Sinne. Die industrielle Tötung von Juden in Auschwitz ist präzedenzlos, ist singulär. Gleichzeitig war Auschwitz aber auch ein Präzedenzfall, der gezeigt hat, dass ein umfassender Krieg gegen Juden mit dem einzigen Ziel ihrer Vernichtung möglich und erfolgreich sein kann. Und ich glaube, dass dieser umfassende Krieg heute von Bin Laden und seinen Anhängern geführt wird, denn natürlich geht auch Bin Laden vom Phantasma der jüdischen Weltverschwörung aus. Ja, zum Beispiel Zitat Bin Laden: Die jüdische Lobby hat Amerika und den Westen als Geiseln genommen. Oder wenn man sich mal anschaut, was der Spiegel geschrieben hat über den Ringleader des Anschlags vom 11.09., den Mohammed Atta. Dieser Mohammed Atta hatte also an der Technischen Universität von Harburg so eine Korangruppe gegründet, eine Koranrunde, und der Spiegel hat die Mitglieder dieser Gruppe interviewt. Ich zitiere: Ein nationalsozialistisches Weltbild attestierten ihm Teilnehmer der Koranrunden. Die Juden, das waren für ihn die reichen Strippenzieher der Medien, der Finanzwelt, der Politik, und natürlich steckten auch hinter dem Einsatz der Amerikaner am Golf die Juden, hinter den Kriegen auf dem Balkan, in Tschetschenien, überall. Und das Zentrum des Weltjudentums, so sah es Atta, war New York. Atta wünschte sich einen Gottesstaat vom Nil bis zum Euphrat, frei von Juden, und sein Befreiungskrieg musste in New York beginnen. Meines Erachtens gewinnt die Entwicklung des Islamismus ihre besondere Bedeutung aus dem Umstand, dass zwischen dem 11.09.2001 und dem 9.11.1989, Fall der Mauer in Berlin, ein innerer Zusammenhang besteht. Bis 1990 wurde der Kapitalismus, wie verkehrt auch immer, nicht nur von den Islamisten, sondern gewichtiger noch von der Sowjetunion und ihren Verbündeten kritisiert. Seit 1990 aber ist der Islamismus als einzige Bewegung zurückgeblieben, die drei Eigenschaften in sich bündelt, nämlich erstens dem Kapitalismus mit einer umfassenden ideologischen Begründung entgegentritt, die zweitens über enorme finanzielle Ressourcen verfügt und die drittens weltübergreifend agieren kann. Der Islamismus ist heute eine weltweite Rebellion, die die Unzufriedenheit mit Zuständen, die aus dem gesamten Zusammenhang des Kapitalismus resultieren, auf das amerikanisch beherrschte Israel und die von Juden dominierten USA kanalisiert. Eine Rebellion, die statt Antikolonialismus Antisemitismus und statt Emanzipation Unterdrückung auf ihre Fahnen geschrieben hat. Eine Rebellion, in der nicht objektive Vernunft, sondern religiöser Wahn wirksam ist. Eine Rebellion, in die der zerstörerischen Wirkung des Kapitalismus etwas noch Schlimmeres, nämlich ein Konzept der Vernichtung, entgegensetzt und die gleichwohl alle anderen antiwestlichen Revolten quantitativ in den Schatten stellt. Darin liegt meines Erachtens die Bedeutung des 11. September. Er wirkte für die Antisemiten in Europa und der arabischen Welt dadurch wie ein Fanal, dass er die Islamisten als Avantgarde des Wahns weltweit an die Spitze der Pseudogegner des Kapitalismus katapultierte. Die brennenden Türme des World Trade Center waren ein Feuerzeichen, das den Aufbruch zu einer globalen Renaissance des antisemitischen Impulses ankündigte. Und tatsächlich feierte im Frühjahr 2002, 6 Monate also nach dem 11. September, der eliminatorische Antisemitismus mit Massendemonstrationen zugunsten der Massenmorde der Hamas in allen arabischen Hauptstädten ein ganz schauriges Fest. Es waren also 200 Millionen Menschen, die damals auf die Straße gegangen sind. Zur gleichen Zeit zeigte der aus Verschwörungsfantasien gespeiste Antikapitalismus auch in Europa wieder sein Gesicht. Zeitgleich zum Neuaufschwung des Dschihadismus in den europäischen Hauptstädten fanden hier die massivsten antisemitischen Ausschreitungen seit der Pogromnacht von 1938 statt. Der Antisemitismus wurde nach dem 11. September somit nicht geächtet und in seine Schranken gewiesen, sondern er wurde gerade jetzt erst zu einer weltweit wirksamen Macht. Gerade so, als habe heimlich ein Al-Qaida-Regisseur im massenpsychologischen Welttheater die Regie geführt, schlug der 11. September somit ausgerechnet und hauptsächlich gegen Israel zurück. Mit so einer Resonanz auf ihre Anschläge konnte die Al-Qaida natürlich zufrieden sein. Auf so ein Nachbeben, so ein Vorbeben hatte sie gesetzt. Für diese Bewegung, die sich nicht nur aus den Massenmördern zusammensetzt, sondern auch aus ihren Finanziers und aus ihren politischen Unterstützern, war der 11. September die Fortsetzung ihrer Politik mit anderen Mitteln. Das Nahziel dieser Politik ist der Rückzug der USA und seiner Verbündeten aus der arabischen Welt, um Israel auslöschen und eine panarabische Scharia-Diktatur durchsetzen zu können. Das Fernziel ist der Sieg über die Ungläubigen und die Weltmacht Islam.
Matthias Künzel ist Autor des 2002 beim Saira Verlag erschienenen Buches Dschihad und Judenhass über den neuen antijüdischen Krieg. Sie hörten eine Sendung von Café Kritik und der Basisgruppe Politikwissenschaft. Sprecher Lili Radonitsch und Alex Gruber. Musik Vladko Stefanowski und Miroslav Tadic.
Ein Probeabo der Zeitschrift Kontext 21, die nächsten 3 Ausgaben kostenlos, unverbindlich und ohne automatische Verlängerung, kann an folgender Adresse bestellt werden: Kontext 21, Schottengasse 3a-1-4-59, A1010 Wien. Die Internetausgabe befindet sich an der Adresse http://kontext21.mediaweb.at. Es ist jeweils die lateinische Schreibweise zu beachten, also Kontext mit C und 21 als XXI.